Heute zum ersten Mal komplett aus dem Homeoffice. Ich hoffe, alle sind bereit. Willkommen an der Steuerbar. Mein Name ist Marco Hübner und wir sprechen heute über das Thema Anzeigepflicht für Steuergestaltung. Ja, und wir sitzen heute wirklich alle getrennt und nehmen jeder für sich im Homeoffice auf. Und wir, das sind neben mir wieder meine Kollegin Franziska Bouillon und ebenso mein Kollege Frank Hüsken. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Die heutige Folge wird präsentiert von der neuen nbb.de, der ersten Anlaufstelle für Steuerprofis, die auf der Suche nach Nachrichten, Fakten und Trends sind. Klickt doch mal wieder rein unter www.nbb.de. So, nun aber zurück zum Thema. Also, zuerst hoffe ich natürlich, dass das technisch heute hier alles klappt und wir keine bösen technischen Überraschungen erleben. Denn ja, heute haben wir wirklich mal 5 Streams von zu Hause zusammengeschaltet. Das hatten wir so bisher noch nicht, ein bisschen Feuertaufe. Und ja, daher hoffe ich, wenn es mal den einen oder anderen Ruckler geben sollte, bitte seid nachsichtig mit uns. Ja, und ebenso hoffe ich persönlich natürlich, dass nicht das passiert, was wahrscheinlich die meisten Homeoffice-Leute so ein bisschen fürchten, nämlich, dass die Kids hier gleich reinschneiden. Ich habe zwar groß angekündigt, dass wir irgendwie groß Podcast aufnehmen, aber man weiß ja nie, manchmal erhöht das ja sogar noch den Reiz, mal den Kopf hier reinzustecken, aber ich hoffe, sie halten sich dran. Ja, Franzi, okay, nun zu dir. Also, das Thema heute ist Anzeigepflicht für Steuergestaltung. Also diesmal wirklich, ja, wirklich schon ein Hardcore-Steuerthema, aber wir versuchen ja immer, ja, das jeweilige Thema so weit runterzubrechen, dass das Ganze nicht nur ausgebildete Steuerberater verstehen, sondern eben auch alle unsere anderen Hörer, uns eingeschlossen, ja. Daher, Franzi, bring uns mal ins Thema. Worum geht's denn heute jetzt genau, bitte?
Genau, wie du schon sagst, ich habe es mal versucht, auf kurz 2 Sätze mal runterzubrechen. Also diese Richtlinie zur Anzeigepflicht bei grenzüberschreitender Steuergestaltung, die halt unser Thema ist, soll ja für mehr Steuertransparenz sorgen und auch Lücken schließen, die Steuerumgehung und Steuerbetrug begünstigen. Und mit dieser Richtlinie, die seit Anfang des Jahres in nationales Recht umgesetzt wurde, wollen wir uns jetzt heute beschäftigen. Und unseren Gästen stellen wir heute mal die W-Fragen, also warum ist diese Richtlinie nötig, was ist zu melden, wer muss melden und was passiert zum Beispiel auch, wenn man jetzt nicht oder auch zu spät meldet.
Genau. Genau, und zugeschaltet sind uns heute Jörg Schrade, er ist Steuerberater und Partner der Kanzlei CMS Hasche Siegle. Hallo Herr Schrade.
Hallo.
Und Herr Dr. Martin T.Mohr, da fragen wir gleich mal, wofür das T. steht, Rechtsanwalt und Steuerberater ebenfalls von der Kanzlei CMS Hasche Siegle. Hallo, Herr Dr. Mohr.
Hallo in die Runde.
Wofür steht denn das T? Das ist meine erste Frage.
Ah, also hast du das T auch noch erwähnt? Das T steht für Theo.
Ah, okay.
Das habe ich von meinem Patenonkel geerbt.
Sehr schön, aber Sie legen keinen gesteigerten Wert darauf, dass wir es jetzt immer mit erwähnen.
Nein, um Gottes Willen, hat mich jetzt auch gerade ein bisschen überrascht. Ich habe das irgendwie eingeführt aufgrund meiner Tätigkeit in den USA. Da ist das irgendwie so mitgegangen. Den Middle Name führt man da immer sehr stark.
Okay. Ja, wir sprechen hier heute über das Thema Anzeigepflicht. Worum geht es denn bei DAC-6?
Ja, bei DAC-6 geht es um die konzertierte Einführung von Mitteilungspflichten für grenzüberschreitende Steuergestaltungen in allen EU-Mitgliedstaaten, damals noch 28. Also einschließlich Großbritannien, wobei auch Großbritannien sich dazu verpflichtet hat, die DAC-6-Vorgaben letztendlich umzusetzen. Bleibt nicht bei der bloßen Mitteilungspflicht, sondern es erfolgt natürlich auch ein Informationsaustausch der mitgeteilten Daten zwischen den Mitgliedstaaten. Den Ursprung hat DAC-6 in einem BEPS-Projekt, also auf OECD-Ebene und dem Abschlussbericht zu Aktionspunkt 12, den meisten Versierten in der Steuerwelt sagt es was, Mandatory Disclosure Rules. Auslöser des Ganzen sind ungewollte und durch geschickte Steuerplanung ermöglichte Verlagerungen von Steuersubstrat ins niedrig besteuerte Ausland unter Ausnutzung von Qualifikationskonflikten, einem geschickten Zusammenspiel von unterschiedlichen Rechtsordnungen, EU-Recht, ein DBA-Netzwerk, länderspezifisch. Und man beabsichtigt mit dem Ganzen zweierlei. Einmal eine rechtspolitische Auswertung. Die Mitgliedstaaten sollen früher reagieren können auf unerwünschte Steuergestaltungen, sollen im Hasi- und Igel-Spiel aufholen und den Vorsprung des Steuerpflichtigen verkürzen. Und die zweite Idee ist die veranlagungsunterstützende Auswertung. Das heißt, individuelle Ermittlungsmaßnahmen bei den Nutzern sollen möglich sein durch die Finanzverwaltungen, was auch mit Sicherheit zu einer gewissen Abschreckungswirkung letztendlich führen wird. Und für die großen Unternehmen ist das Ganze jetzt nicht komplett neu, weil solche Mitteilungspflichten, die gibt es in vielen Industriestaaten, speziell in den Common Law Rechtsordnungen schon länger, beispielsweise USA, Großbritannien, Kanada, Irland, Südafrika, Israel, da gibt es mehrere Staaten, aber für viele eben, gerade im Mittelstand und speziell auch für Intermediäre, also nicht selber die Steuerpflichtigen, sondern diejenigen, die zu solchen Strukturierungen beitragen, das Ganze beraten, für die ist das natürlich vollkommen neu und da stellen sich viele Herausforderungen, um die sich dann tatsächlich zu kümmern gilt.
Da würde ich mal
erfolgt direkt... das Ganze?
Ja. Ich würde gerne mal kurz einhaken. Ja, und zwar würde ich da mal direkt anschließen. War es denn jetzt überhaupt nötig, Mitte 2017 oder eben auch 2018 diese Richtlinie zu überarbeiten? Wie Sie ja gerade schon gesagt haben, es gab ja schon Regelungen, aber warum hat man das jetzt überarbeitet und in nationales Recht überführt?
Ja, es gibt hier den Richtlinien-Gesetzgeber, die EU-Kommission, die hat entschlossen, dass die Informationsaustauschrichtlinie angepasst wird. Diese Informationsaustauschrichtlinie heißt auf Englisch auch Directive on Administrative Cooperation, also die Anfangskürzel zusammengesetzt, DAC. Das war die 6. Anpassung, deswegen auch das griffige Kürzel DAC6. Und die Richtlinie setzt voraus, dass die Mitgliedstaaten bis zum 31.12.2019, manche haben das jetzt auch erst in 2020 gemacht oder sind noch im Prozess, das Ganze umsetzen in nationales Recht. Das heißt, es gibt eine Vorgabe im EU-Recht und jetzt sind die Mitgliedstaaten dazu aufgefordert, das Ganze in ein nationales Recht umzusetzen.
Genau, und warum war das jetzt nötig? Also warum hat man sich entschlossen, das zu überarbeiten?
Vielleicht kann ich da ganz gut reingrätschen. Also die vorherige Richtlinie, muss man sehen, die hat im Grunde genommen eine andere Schlagrichtung gehabt. Die hat im Grunde genommen ermöglicht, dass die Mitgliedstaaten sich bestimmte Informationen austauschen. Und hier ist man viel weiter gegangen, hat Verpflichtungen eingeführt, dass die Bürger, Unternehmen Daten an die Finanzverwaltung melden müssen und die Finanzverwaltung das dann im Grunde genommen ja wiederum an die EU weitergeben und dort das dann so mehr oder minder gesammelt wird. Im Grunde genommen ist diese Ergänzung der Richtlinie, also das ist im Grunde genommen ein ganz neuer Baustein eigentlich, einfach aus der historischen Landschaft gewachsen, kann man glaube ich so sagen. Der Jörg Schrader hat es schon gesagt, dieses Hase-und-Igel-Spiel ist immer stärker geworden. Die Dinge sind immer mehr überdreht worden. Und die Presse ist, glaube ich, hier auch ein wichtiger Punkt, die dann viele Dinge ans Licht gefördert hat. Also die ganzen Stichworte wie Cum-Ex, Goldfinger-Modell, Panama Papers und so weiter. Das sind ja auch Begriffe, die jetzt den Menschen aus der aktuellen Tagespresse bekannt sind. Da ist so der Eindruck entstanden, und das zum Teil auch nicht zu Unrecht, dass es viele Unternehmen eben etwas auf die Spitze treiben oder auch vermögende, reiche Privatpersonen. Und die Finanzverwaltung hat die Angst, dass sie hier immer hinterherhinkt. Beispielsweise bei Cum-Ex sieht man das ganz deutlich. Hier werden Dinge aufgerollt, die seit 10 Jahren schon längst durch sind. Und deshalb hat man sich entschieden, gut, wir drehen das einfach um. Wir sagen denen einfach, den betroffenen Steuerpflichtigen oder die sich das ausdenken, gebt uns bitte vorher Bescheid, was ihr vorhabt, und dann können wir uns das in aller Ruhe ansehen und nicht erst in 4, 5 Jahren, wenn wir eine Betriebsprüfung machen.
Was ist denn genau zu melden? Sind es die Steuerarten und das ist immer grenzüberschreitend, ne? Welche Dinge müssen genau gemeldet werden?
Ja, da kommen wir jetzt im Grunde genommen schon so ein bisschen langsam in medias res, also die sachlichen Kriterien, die eigentlich eine Meldepflicht auslösen. Das kann man, glaube ich, so ein bisschen abschichten, wie Sie es eben gerade auch schon getan haben, also Steuerarten, grenzüberschreitend, was muss das Vehikel eigentlich erfüllen, um gemeldet zu werden. Von den Steuerarten kann man es eigentlich relativ kurz und knapp machen. Im Grunde genommen ist fast alles betroffen oder die großen Arten jedenfalls, also Ertragssteuer wie Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Grunderwerbsteuer und so weiter. Was nicht betroffen ist, sind die harmonisierten Steuern, wie beispielsweise die Umsatzsteuer oder so ganz so Exoten wie die Tabaksteuer. Ja. Aber das ist im Grunde genommen, außer der Umsatzsteuer,
sind das alles. Warum sind diese Exoten ausgenommen?
Ich denke, das kommt daher, das sind harmonisierte Steuern, das sind Dinge, die auf EU-Ebene geregelt sind. Da sind mehr oder minder die Spielräume ein bisschen beengter und die EU hat ohnehin schon da ein bisschen den Drücker drauf. Also das Umsatzsteuersystem ist mehr oder minder einheitlich in Europa geregelt. Nur was Sätze angeht und bestimmte einzelne Punkte, die sind noch in den Mitgliedstaaten anders geregelt.
Was bedeutet denn in dem Kontext überhaupt Gestaltung? Also wir haben es ja schon gesagt, das ist jetzt für uns schon so ein Hardcore-Steuerthema. Als ich mich eingelesen habe, was bedeutet denn Gestaltung? Wann liegt eine Steuergestaltung vor?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Die wird auch die Fachwelt weiter beschäftigen. Der deutsche Gesetzgeber beziehungsweise auch die Richtlinie kommen zum Schluss, dass dieser Begriff sehr weit zu verstehen ist. Also im Grunde genommen wird darunter fast alles verstanden, was letztendlich dazu führt, dass in irgendeiner Art und Weise Steuern vermieden werden, Steuern verkürzt werden, unter anderem dadurch, dass ich vielleicht andere Zuordnungen mache, bestimmte Transaktionen gestalte, sei es zum Beispiel irgendwelche Forderungen übertrage und zum Beispiel aus einer Zinsforderung dann Dividendenforderungen mache und solche Themen. Also der Begriff ist im Grunde genommen sehr weit, er ist auch unbestimmt und das wird eine sehr wichtige Auslegung auch sein.
Ein wichtiger Punkt, gerade mit den unbestimmten Rechtsbegriffen, also man merkt, die Richtlinie ist recht breit gefasst. Den Mitgliedstaaten steht doch ein Beurteilungsspielraum zur Verfügung, wie sie die einzelnen Rechtsbegriffe auslegen. Und man merkt auch, dass das in der Umsetzung jetzt flächendeckend eher ein Flickenteppich ist und das nicht einheitlich erfolgt ist. Das heißt, einzelne Begrifflichkeiten werden unterschiedlich interpretiert, was nicht dazu beiträgt, dass man als Steuerpflichtiger oder Intermediär nachher auch rechtssicher sagen kann, wenn ich das deutsche Rechtssystem anwende, bin ich jetzt raus in den anderen Jurisdiktionen, sondern wenn ich eben solche grenzüberschreitenden Gestaltungen habe, dann muss ich mir gegebenenfalls auch anschauen, wie das jetzt in dem anderen Staat, der ebenfalls betroffen ist, dort umgesetzt würde.
Gibt es da noch Chancen, dass das nochmal irgendwann harmonisiert wird oder muss man mit diesen Unterschieden dauerhaft leben?
Ja, es gibt jetzt bislang von der EU-Kommission keine Interpretations- oder Anwendungshilfen, also die Guidance, wie wir das oftmals in anderen Bereichen haben, zur Richtlinienumsetzung, die gab es hier nicht, bewusst nicht, obwohl einzelne Mitgliedstaaten angeklopft haben und dabei der EU-Kommission angefragt haben, dass es sowas gibt. Was es gibt, ist natürlich auf nationaler Ebene Anwendungsschreiben. In Deutschland wird entsprechend auch was vorbereitet. Das gibt es bereits einen Diskussionsentwurf vom 2. März. Vom Bundesfinanzministerium, die versuchen einfach diese Begrifflichkeiten und unbestimmten Rechtsbegriffe stärker zu erläutern, mit Beispielen zu befüllen, einfach um das Ganze ein bisschen griffiger zu machen für den Anwender. Aber bei einigen Begriffen wird es dabei bleiben, dass die sich erst in der Praxis und über die Zeit herausbilden. Und anfänglich wird es wohl so sein, dass man eher vorsichtig damit umgeht. Das ist zumindest unsere Erfahrung, die wir gerade machen. Also als selbst originär Betroffene, aber natürlich auch viel bei Mandanten, die sagen, oh, ich bin erstmal vorsichtig, ich melde viel mehr, ich lege das Ganze breit aus. Stellt sich gerade so ein leichter Schwenk ein, dass man sagt, naja, von manchen Sachen geht man ein bisschen wieder zurück, einfach auf ein vernünftiges Maß. In anderen Ländern kriegen wir es mit, Polen zum Beispiel, dass es exzessiv gelebt wird. Die bekommen da tausende Meldungen rein, die können das gar nicht auswerten. In Deutschland wird es ein bisschen einfacher sein, da wird die Finanzverwaltung auch ein Business Intelligence Tool einsetzen, um das Ganze auswerten zu können. Aber in anderen Ländern, da wird einfach nur gemeldet, noch und noch. Und dann liegen die Informationen rum und keiner weiß, was er damit anfangen soll.
Da kommen wir ja gleich noch zu den Strafen. Die scheinen ja in Polen auch sehr horrend zu sein, aber das kommt ja später noch mit dem Pflichtverstoß. Kurz zu diesem grenzüberschreitenden Charakter. Ich glaube, das ist ja eine der Sachen, die man noch relativ einfach besprechen oder abhandeln kann. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen, was das jetzt genau bedeutet, diese grenzüberschreitende Gestaltung. Also wann ist es grenzüberschreitend?
Ja, gerne. Also im Grunde, wie Sie es gerade beschrieben haben, ist das etwas, was man noch relativ leicht in den Griff bekommt. Letztendlich geht es hier um die Betroffenheit von mehreren Mitgliedstaaten, also EU-Mitgliedstaaten oder einem EU-Mitgliedstaat und einem Drittland. Das ist sozusagen die Qualifikation für das Grenzüberschreitende. Wo der Steuervorteil entsteht, ist allerdings egal. Es muss allein eine grenzüberschreitende Komponente in dem Hinblick haben. Was beispielsweise kein grenzüberschreitender Fall wäre, wenn allein der Intermediär, Gleichberater, beispielsweise Steuerberater oder Rechtsanwalt, in einem Staat sitzt und die beiden Personen, die er berät, in einem anderen gemeinsam in einem Staat sitzen. Das wäre dann nicht grenzüberschreitend im Sinne der Richtlinien des Umsetzungsgesetzes.
Franzi, hast du zum Bereich der sachlichen Mitteilungspflicht noch Fragen? Sonst würde ich mal zur persönlichen Mitteilungspflicht übergehen.
Ja, tatsächlich, wenn es okay ist. Ich habe in der Richtlinie noch gelesen, da steht, es bestehe Meldepflicht für potenziell aggressive grenzüberschreitende Gestaltung. Das hat mich jetzt mal persönlich interessiert. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie dazu was sagen können, aber was heißt denn potenziell aggressive grenzüberschreitende Gestaltung?
Ja, das ist auch sehr schön. Das ist im Grunde genommen, da haben Sie sozusagen die Keywords eigentlich gerade mal so rausgezogen aus der Richtlinie, die auch zu viel Missstimmung eigentlich führen. Also dieses potenziell aggressiv grenzüberschreitende Steuergestaltung. Wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, weiß man tatsächlich nicht, wie man damit umgehen soll. Das ist so ein bisschen der Triggerpoint. Das ist auch, glaube ich, in der Einführung zur Richtlinie wird das genannt. Das wird letztendlich dann in der Richtlinie und auch dem Umsetzungsgesetz, was mehr oder minder die Richtlinie als Blaupause hat, umgesetzt, indem ein bestimmter Kennzeichenkatalog vorgibt, was darunter zu verstehen ist. Und diese Kennzeichen, Hallmarks auch genannt, die bestimmen dann im Einzelnen, was eine solche, sag ich mal, potenziell aggressive Gestaltung dann ist. Wobei diese Hallmarks, das vielleicht als Anmerkung, wiederum mit sehr vielen unbestimmten Rechtsbegriffen besetzt sind. Das ist auch der Hauptkritikpunkt eigentlich an der Richtlinie oder auch dem Umsetzungsgesetz, die in, sag ich mal, den Unternehmen oder Presse auch angesprochen wird, dass hier viele unbestimmte Begriffe sind und man eigentlich nicht so richtig weiß, wie man mit dieser Verpflichtung umgehen soll, weil man sehr viel interpretieren muss.
Ja. Diese,
da vielleicht noch eine kurze Anmerkung zum Prozess auch. Die Richtlinie ist ja natürlich auch erarbeitet worden auf EU-Ebene. Und Deutschland hat da natürlich auch zugestimmt. Also Steuern sind auf EU-Ebene, jedenfalls diese Richtlinie auch unter dem Vorbehalt, dass alle zustimmen. Und im Nachhinein hat man dann eigentlich erst gemerkt, was man da gemacht hat und dass man auch damit nicht so richtig umgehen kann eigentlich, weil die Richtlinie lässt eigentlich kaum Spielraum zur Umsetzung, sondern sie ist eigentlich so ausgestaltet, dass man im Grunde genommen eigentlich nur noch deutsches Gesetz drüber schreibt und das war's dann, weil sie ist so detailliert geregelt, dass sie kaum Spielräume gegenüber den einzelnen Mitgliedstaaten lässt, wie andere Richtlinien, die das viel deutlicher machen.
Genau, das betrifft ja sicherlich auch diese Kennzeichen. Vielleicht das noch als letztes zum Thema, was ist zu melden. Also die Kennzeichen haben Sie ja gerade auch schon angesprochen. Welche Kennzeichen müssen jetzt erfüllt sein, dass es meldepflichtig wird? Und da ist ja auch noch in dem Hinblick dieser Main-Benefit-Test erwähnt worden.
Was? Ja, also die Frage, die sprengt im Grunde genommen das gesamte, die gesamte Aufnahme. Also da könnten wir jetzt den ganzen Tag noch drüber sprechen. Also es sind im Grunde genommen, wenn ich das mal so zusammenfasse, letztendlich 6 Cluster, ja, oder 5 bis 6 Cluster, die, verschiedene Kennzeichen auffüllen. Unter anderem sehr, sehr wichtig und sehr wichtig für die Praxis ist das Kennzeichen unter Verwendung einer Standarddokumentation oder Standardstruktur. Das schreckt die meisten und beschäftigt die meisten. Wenn ich Standarddokumentation oder Standardstrukturen verwende, die zu einem Steuervorteil führen, das ist gerade dieser Main-Benefit-Test, den Sie genannt haben, wenn das erfüllt ist, dann habe ich eine Mitteilungspflicht. Mhm. Ansonsten, Main-Benefit-Test habe ich gerade gesagt, es gibt eine Reihe von Kennzeichen, beispielsweise eben diese Standarddokumentation oder Vertraulichkeitsklauseln oder aber bestimmte Transaktionen, die ein gewisses Roundtripping von Vermögen vorsehen. Wenn da zusätzlich noch ein Steuervorteil mit bezweckt ist, Das ist die sogenannte Qualifikation durch den Man-Benefit-Test, dann ist das meldepflichtig. Daneben gibt es einen weiteren Kanon von anderen Kennzeichen. Da wird gesagt, diese kleinen, sage ich mal, Sachverhaltsfältchen, die sind schon von vornherein so böse oder so klar, da brauche ich keine Qualifikation mehr durch diesen Main-Benefit-Test, sondern die sind immer zu melden.
Ja, okay. Ja gut, Frank, ich hab's dann. Achso, Entschuldigung.
Ja, genau.
Was bei den Kennzeichen auch noch interessant ist, weil Sie es ansprachen, potenziell aggressiv, es fallen auch sehr viele legale und weit verbreitete marktübliche Strukturen drunter. Also wir haben doch bei dem Kennzeichen Standardstruktur, Standarddokumentation doch oftmals das Thema in der Gestaltungsberatung, dass man immer wieder gleiche Werkzeuge benutzt, die der Finanzverwaltung auch bekannt sind, die auch teilweise von den Gerichten bestätigt sind, wo überhaupt nichts dahinter steckt, was jetzt überaus aggressiv wäre. Aber auch solche Themen werden dann künftig meldepflichtig werden. Haben wir erst vor kurzem beraten, eine Akquisitionsstruktur beispielsweise mit einem klassischen Debt-Pushdown, wo ich schaue, dass ich die Finanzierungsaufwendung nachher mit den operativen Erträgen des Zielobjekts verrechne. Bestimmte Umwandlungsmaßnahmen grenzüberschreitender Natur fallen drunter. Bündelung von Anteilen zur Überschreitung von bestimmten Beteiligungshöhen oder zur Quellensteueroptimierung und speziell auch bei Restrukturierungen und Rekapitalisierungsmaßnahmen. Also da gibt es eine Fülle von Gestaltungen, die jetzt nicht böse oder überaus aggressiv sind und wie gesagt ganz normal, aber auch solche legalen Gestaltungen fallen zukünftig unter diese Meldepflicht.
Wer muss denn genau melden? Sind das die Steuerberater, die Finanzberater, die Banken? Wer ist es denn genau?
Das kann man fast mit einem Wort beantworten, wenn man es überspitzt, alle. Okay. Das ist so ein bisschen das, was es hier so auch unangenehm macht. Die Richtlinie und auch das Umsetzungsgesetz sprechen hier vom Begriff des Intermediärs oder auch Nutzers oder Nutzer gleich Steuerpflichtiger. Und der Intermediär, das ist sozusagen der Kernbegriff auch, wenn man sich fragt, wer ist denn persönlich verpflichtet zu melden. Dafür sieht auch die Richtlinie im Grunde genommen eine Definition vor. Die ist allerdings einfach extrem weit. Sie sagt nämlich, jede natürliche oder juristische Person, ja, die eine solche Steuergestaltung, die hier im Raum steht, vermarktet, konzipiert oder verwaltet. Also sehr stark aufgeblasene Definition.
Das ist natürlich auch sehr schwammig formuliert. Ne? Vermarktet, Vermarktung ist ja auch
absolut,
schon ein total
absolut
weiter Begriff. Das heißt, man ist dann auch schon recht schnell in einem Bereich, der durchaus gefährlich werden kann, wenn man sich gar nicht dessen bewusst ist, dass man meldepflichtig ist.
Ja, das ist auch ein guter Punkt. Die Richtlinie geht an dieser Stelle sogar noch einen Schritt weiter. Dort ist noch ein Cluster erfasst. Wir haben das mal immer, oder man nennt es bei uns Hilfsintermediär. Da gibt es noch, ich glaube, das ist so eine fast Viertelseite, die dann beschreibt, dass auch eine Person, die hätte wissen müssen, dass sie in irgendeiner Art und Weise Hilfe leistet, unterstützt oder wie auch immer irgendwie mit dabei war, meldepflichtig ist. Also das ist dann schon, da geht es dann schon in die Fahrlässigkeit rein, was das Ganze dann überhaupt nicht mehr handhabbar macht eigentlich in der Praxis. Der deutsche Gesetzgeber hat das auch nicht übernommen im Umsetzungsgesetz, wobei man da dann die Frage aufwerfen muss, inwieweit da ein Umsetzungsdefizit dann besteht. Aber erstmal gut, sage ich mal, für Deutschland, dass das jetzt erstmal nicht mit dabei ist. Ansonsten versucht auch, sage ich mal, das ist jetzt so ein bisschen immer Nachkarten, auch momentan auch schon das Bundesfinanzministerium da ein bisschen Klarheit hineinzubringen, wie wird das immer gemacht, durch Anwendungsschreiben, weil das Gesetz so unklar ist und so schlecht eigentlich, dass man dann wieder irgendwie eine halbe Auslegungshilfe im Sinne eines Buches braucht. Und dort sind dann auch schon erste Ansätze drin, die durchaus zu begrüßen sind. Beispielsweise, dass der einfache Mitarbeiter eines Steuerberaters, der soll nicht meldepflichtig sein, während der Steuerberater als Intermediär gilt und meldepflichtig ist. Weil vom reinen Wortlaut wäre es eigentlich jeder Mitarbeiter, jedes Teammitglied, das in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt ist, egal welcher Status.
Ja, aber was ist denn, wenn der Intermediär jetzt nach nationalem Gesetz verschweigungspflichtig ist? Also wie jetzt Anwälte zum Beispiel, müssen sie dann auch melden? Die haben ja eine Verschweigungspflicht gegenüber, oder Banken, Bankengeheimnis und so gibt es doch auch, ne? Na gut. Müssen die dann melden,
ja,
oder nicht?
Ja, das gibt es auch. Also die Richtlinie hat auch diesen Punkt gesehen, dass es auch Verschwiegenheitsverpflichtungen gibt aufgrund Berufes, also beispielsweise für die Rechtsanwälte und Steuerberater, und hat es hier den Mitgliedstaaten überlassen, wie sie damit im Grunde genommen umgeht, beziehungsweise eine Befreiungsmöglichkeit dann vorgesehen. Deutschland hat das insoweit aufgenommen, dass der Intermediär im Sinne von Rechtsanwalt oder Steuerberater, wenn es ein solcher wäre, prinzipiell stets zur Meldung verpflichtet ist und bleibt, auch wenn er zur Verschwiegenheit verpflichtet ist, allerdings nur in Bezug auf solche Daten, die abstrakt sind, wo er im Grunde genommen nicht gegen seine Verschwiegenheit verstößt. Und er kann noch verpflichtet sein, auch sozusagen die individuellen Merkmale zu melden, wenn ihn der Steuerpflichtige von dieser Verschwiegenheit befreit. Befreit ihn der Steuerpflichtige nicht von der Verschwiegenheit, geht sozusagen diese Teilverpflichtung, die subjektiven Elemente zu melden, auf den Nutzer gleich Steuerpflichtiger über. Das heißt, der Steuerpflichtige muss dann selbst nochmal nachschieben und sagen, gut, Finger heben und sagen, ja, das bin ich. Es geht um folgende Merkmale, die für mich ganz personenbezogen sind. Die müsste er dann noch nachschieben.
Das ist ja echt eine harte Nummer, ne? Da ist man ja als Steuerberater wirklich in der Pflicht und wirklich auch in der Sorge, dass man permanent irgendetwas verpassen könnte. Ich meine, gut, das ist ein Steuerberater ohnehin, jeden Tag, aber das ist natürlich schon nochmal eine Nummer. Wir können vielleicht mal, steht zwar etwas weiter unten auf meinem Fragenkatalog, aber was passiert denn, wenn ich es vergesse? Also nicht, wenn ich es absichtlich nicht mache, sondern wenn ich es wirklich vergesse oder hatte eine falsche Einschätzung und dachte, naja, ich hatte den Eindruck, hier war es für mich jetzt nicht so klar.
Also wenn ich es vergesse, bin ich grundsätzlich in meinem Pflichtenverstoß drin. Das heißt, wenn ich nicht melde, nicht rechtzeitig melde oder unvollständig melde, dann begehe ich eine Ordnungswidrigkeit und das Ganze ist Bußgeld bewährt bis zu einem Betrag pro Einzelfall von 25.000 Euro. Das kann sich doch dann aufsummieren über das Jahr hinweg. Da gibt es auch keinen Deckel, wie das in anderen Ländern, beispielsweise Frankreich, der Fall ist. In Deutschland ist der Bußgeldrahmen ja noch recht überschaubar. In den anderen EU-Mitgliedstaaten ist es ja teilweise richtig enorm hoch und teilweise sogar strafbewehrt. Das heißt, wenn ein Geschäftsführer beispielsweise nicht meldet, dann sieht er sich gegebenenfalls auch persönlichen Strafverfolgungsmaßnahmen ausgesetzt. Polen betragen die höchsten Geldbußen beispielsweise bis zu 5 Millionen Euro umgerechnet. Dann gibt es noch andere weitere teure Länder, da geht es auch in die Hunderttausende. Also selbst solche Länder, wo man sagt, die sind normalerweise liberal, wie Niederlande, Luxemburg, UK, die Länder sind da doch ziemlich straff, was jetzt den Strafrahmen anbelangt. Und wenn ich es nicht weiß, habe ich Pech, muss ich eben meiner Verpflichtung nachkommen. Wenn ich eine Fehleinschätzung getroffen habe, da sprechen Sie einen guten Punkt an, dann bin ich aber zumindest so weit verpflichtet, dass ich sage, ich habe diese Prüfung durchfahren und ich habe das entsprechend dokumentiert, wieso, dass ich glaube, dass ich nicht unter die Mitteilungspflicht falle. Wenn ich dieses nachweisen kann, dann bestehen natürlich gute Chancen, dass ich da nicht vorsätzlich und auch nicht grob fahrlässig dagegen verstoßen habe. Aber umso wichtiger, dass ich das nachhalten kann, wenn die Finanzverwaltung später um die Ecke kommt und gegebenenfalls so einen Verstoß feststellt, dass ich einfach zeigen kann, hier ist meine Dokumentation. Manche sagen auch, ich fertige da im Vorfeld schon Defense Paper an, wo ich sage, bei bestimmten Gestaltungen, das habe ich vorher geprüft, die kommen bei mir immer wieder vor und da falle ich nicht unter die Kennzeichen oder ich erfülle den Main Benefit Test nicht, weil ich entsprechend eine andere Richtung habe und nicht glaube, dass ein Steuervorteil ein Hauptvorteil dieser Gestaltung ist.
Okay. Das sind natürlich dann ja schon empfindliche Strafen, die wahrscheinlich auch abschreckend wirken sollen. Ne? Also jetzt gerade, wo diese 5 Millionen gefallen sind, ist natürlich schon eine Hausnummer. Das passt vielleicht noch kurz zu dieser Whitelist. Das hatten wir eigentlich weiter oben noch auf der Liste stehen. Wer steht auf dieser weißen Liste und was genau ist das?
Die Whitelist ist im Grunde genommen etwas, was jetzt im Gesetzgebungsverfahren, im deutschen Umsetzungsgesetzgebungsverfahren nochmal hinterhergeschoben wurde und eigentlich wieder dieses BMF-Schreiben betrifft, was ich schon genannt hatte, was im Entwurf momentan vorliegt, wo im Grunde genommen die Verwaltung jetzt ein bisschen hinterherrudert und sagt, naja, das ist ja alles ein bisschen sehr weit und wir müssen das jetzt alles wieder einfangen, weil sonst kann das weder die Wirtschaft noch die Verwaltung irgendwie handhaben. Und deshalb gab es den Gedanken, eine sogenannte Whitelist zu schaffen, auf der im Grunde genommen, ja, man kann sagen, Gestaltungen stehen, von denen gesagt wird, die sind nicht meldepflichtig, weil wir die A kennen oder B, weil wir glauben, die fallen da nicht runter. So. Da hat man sehr viel Hoffnung oder hat immer noch Hoffnung, dass das eine sehr gute, robuste und sehr ausführliche Liste ist. Bislang besteht die Liste, glaube ich, aus 8 Punkten, was weit hinter den Erwartungen zurückfällt, die man daran hat, ist auch sehr stark auf das Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht bezogen und enthält vielleicht, um da mal ein, zwei Beispiele zu nennen, wo man sich schon am Kopf kratzt, was das da eigentlich verloren hat. Zum Beispiel wird aufgeführt, dass eine meldepflichtige Gestaltung nicht vorliegt, wenn ich Schenkungen unter Ausnutzung der Freibeträge vornehme. Das ist eigentlich etwas, was jedem von vornherein eigentlich klar sein müsste, dass wenn ich weiß, ich habe einen Freibetrag, dann ist es nicht schenkungssteuerpflichtig, dass das, ja, dass das keine Gestaltung ist, die irgendwie böse ist, potenziell aggressiv. Aber das ist ein Punkt, der wird dort ausdrücklich aufgeführt, was eigentlich schon zeigt, wie verwirrend das eigentlich ist, dass man diesen Punkt jetzt gesondert ausnehmen muss.
Obwohl der eh klar ist, ne?
Genau, ja.
Verstehe.
Oder beispielsweise, dass es gibt ja bei privat gehaltenen Immobilien die sogenannte Spekulationsfrist von 10 Jahren. Wenn ich das 10 Jahre lang halte, kann ich es steuerfrei veräußern. Das steht im Gesetz drin. Und da wird auch klargestellt, dass das Abwarten dieser Frist, ja, dass das keine Gestaltung ist. Mhm. Das sind eben Dinge, wo man von vornherein eigentlich sagt, naja, muss man das überhaupt besprechen, dass das überhaupt zur Diskussion steht? Also das sind eigentlich Fälle, die von vornherein sehr klar sind.
Ich würde gerne noch mal zum Mitteilungsverfahren fragen. Wie muss ich denn melden? Gibt es da spezielle, bestimmte Meldewege und Meldefristen?
Ja, das gibt es in der Tat. Also zunächst einmal Anwendungsbeginn der Mitteilungspflicht ist der 1. Juli 2020. Das heißt, ab dem Zeitpunkt muss ich Meldungen machen. Betrifft nicht nur Steuergestaltungen, die ab dem 1. Juli 2020 umgesetzt werden, sondern es gibt speziell auch Mitteilungen für Steuergestaltungen ab dem Inkrafttreten der Richtlinie 25. Juni 2018. Das heißt, wir haben hier einen Rückwirkungszeitraum, wo wir investigativ tätig werden müssen und schauen, welche Steuergestaltungen würden in diesem Zeitraum umgesetzt. Auch die müssen wir melden. Da haben wir ein bisschen mehr Zeit als die 30 Tage, die grundsätzlich vorgeschrieben sind. Da haben wir Zeit bis zum 31. August 2020. Und sonst eben diese 30 Tage bei marktgängigen Gestaltungen muss ich quartalsweise aktualisieren, um nicht für jeden einzelnen Nutzer entsprechende Anpassung zu machen. Aber auch bei der regulären 30-Tage-Frist stellt sich immer die Frage, wann beginnt die denn zu laufen? Denn grundsätzlich wird auf 3 Zeitpunkte abgestellt. Erstens die Bereitstellung der Gestaltung, das betrifft hauptsächlich Intermediäre, dann die erstmalige Bereitschaft zur Umsetzung und dann die Umsetzung des ersten Schrittes. Und je nachdem, welcher Zeitpunkt früher eintritt, dann beginnt die 30-Tages-Frist zu laufen. Das heißt, es ist auch recht schwammig und unbestimmt, gerade bei dem Thema, wann stelle ich überhaupt als Intermediär einem Nutzer, dem Steuerpflichtigen, eine Steuergestaltung zur Verfügung. Da kann man sich trefflich drüber streiten. Also auch schwammig, die Wiese derzeit so früh wie möglich melden, einfach um den Mitteilungspflichten nachzukommen. Aber vielleicht kristallisiert sich da auch über den Zeitablauf in der Praxis mal später raus, was vernünftig ist und was man da machen sollte. Von den Meldeverfahren selber, von den Wegen her, es gibt da auch dreierlei Kategorien, abgestuft von kleinen Datenmengen und technisch weniger anspruchsvoll bis hoch anspruchsvoll. Also man kann das Ganze einzeln übermitteln, also webbasiert über das BZST Online Portal, da kann man ein entsprechendes Formular ausfüllen. Man kann das Ganze per XML-Web-Upload durchführen und das, was diejenigen machen, die am meisten davon betroffen sind, die werden das Ganze über eine SFTP-Verbindung, also melden, indem sie eine XML-Datei hochladen. Das Ganze wird dann über die elektronische Massendatenschnittstelle LMA5 ausgetauscht. Da gab es jetzt erst ein BMF-Schreiben Ende April vom 29., die so ein bisschen die technischen Aspekte darlegt. Man muss sich da entsprechend drauf vorbereiten, man muss sich registrieren, wenn man noch nicht registriert ist, eben auf diesem BZST-Online-Portal und auch dem entsprechenden Freischaltung für den Upload. Das kann auch ein paar Wochen, 5 bis 6 Wochen wird gewarnt in Anspruch nehmen. Das heißt, man sollte sich jetzt schon langsam drum kümmern. Es gibt da ganz gute Tutorials auf der Webseite des Bundeszentralamts für Steuern, wo man sich ein bisschen mit der Thematik mal beschäftigen kann. Und dann wird auch eine Freischaltung erfolgen, schon ab dem 1. Juni, also einen Monat vorher, zum Testen für den Steuerpflichtigen. Funktioniert das Ganze? Ich kann mich entsprechend darauf vorbereiten,
wenn es irgendwelche
technischen
machen, ne?
Probleme gibt.
Das muss ich ja manuell machen. Da gibt es keine Tools, die jetzt automatisch checken und sehen, okay, da liegt eine grenzübergreifende Gestaltung vor und das dann automatisch machen? Oder muss ich mich da selber, also ich muss das selber quasi hochladen?
Ja, es gibt aber natürlich IT-basierte Tool-Lösungen, die zum Einsatz kommen im Markt. Da gibt es verschiedene Anbieter, die Big Four sind da ehrlicherweise weit vorne. Es gibt aber auch unabhängige Anbieter von solchen Lösungen, kleine Startups, Beratungsunternehmen, die anderweitig tätig sind, schon in ähnlichen Bereichen beraten, ob das jetzt Fakta ist oder CAS etc., die bieten das an. Das heißt, man kann sich da einkaufen, kann schauen, dass man das oftmals webbasiert macht oder Software as a Service mäßig in der Cloud drin, dass man bereits versucht, die wesentlichen Informationen zu filtern, einen automatischen Prozess anstößt. Bei Steuerberatern wäre das die Aktenanlage beispielsweise, wo dann einfach geschaut wird, könnte das Mandat, das ich gerade führe, drunter fallen, werden bestimmte Elemente erfüllt, also grenzüberschreitende Aspekte, bin ich an irgendwelchen Kennzeichen dran etc., wo man einfach Hilfestellungen hat und ganz klar weiß, okay, auch bei Strukturen, die immer wieder vorkommen, dann kann ich natürlich darauf zugreifen und sagen, das passiert mal wieder, das habe ich schon einmal durchgeprüft, dann klicke ich drauf, dann erstelle ich die Meldung ziemlich einfach. Aber ich muss immer mit dabei sein, das heißt, die menschliche Kontrolle wird da sein. Das geht nicht rein automatisiert, weil alles doch immer sich immer ein bisschen unterscheidet. Und auch da ganz wichtig, die Einstellung des Tools und überhaupt die Ermittlung im Vorfeld. Wie bin ich betroffen? Wie setze ich das Ganze um? Den Prozess intern, wer ist für was verantwortlich? Wie monitore ich das Ganze? Das ist die höchste Herausforderung, sodass das Tool kein Allheilsbringer ist, sondern einfach nur eine Unterstützung leistet.
Tja, scheint ein echtes Boss-Thema zu sein, ein Chef-Thema, ne? Um das man sich kümmern muss.
Ja, es ist Wahnsinn. Also wir beschäftigen uns als Kanzlei natürlich auch damit und es ist umso wichtiger, dass man schaut, gerade weil die Mitgliedstaaten doch unterschiedliche Auslegungen, Interpretationen haben. Der Martin hat es vorher zum Beispiel angesprochen, den Hilfsintermediär gibt es in Deutschland nicht, vielleicht gibt es den aber dann in einem anderen Land oder mit Sicherheit gibt es den in vielen anderen Ländern, weil das in der Richtlinie drin steht. Bin ich da verpflichtet? Bin ich vielleicht in Deutschland, falle ich unter die Whitelist, bin ich aber doch in einem anderen Mitgliedstaat wiederum drin in der Meldepflicht, dass ich ein System habe, was nicht nur die deutschen Aspekte berücksichtigt, sondern entsprechend auch tatsächlich angepasst ist an alle 28 EU-Mitgliedstaaten, dass ich weiß, wenn ich grenzüberschreitende Strukturierungen fahre, dass ich jetzt zwar in Deutschland befreit ist, aber ich immer sicher davon ausgehen kann, dass ich meiner Meldepflicht letztendlich nachkomme. Und diese Integration, die macht es recht aufwendig und schwierig.
Ja, und bis Ihre Einschätzung, ist der Großteil der Steuerberater schon vorbereitet oder ist es noch wirklich so, dass Sie denken, naja, da gibt es noch viel Unsicherheit am Markt?
Wir glauben, dass es noch sehr viel Unsicherheit gibt. Wir sehen das auch, also sowohl in Gesprächen mit Wettbewerbern als auch natürlich in der Mandantschaft, dass da noch einiges zu tun ist. So viel Zeit bleibt nicht mehr. Wir hatten gesagt, Anwendungsbeginn 1. Juli 2020 grundsätzlich, dann rechnet man die 30 Tage drauf, dann ist man Ende Juli schon in der ersten Mitteilungsverpflichtung drin. Gleichwohl, aufgrund von Corona wird gerade versucht, den Anwendungsbeginn um 12 Monate nach hinten raus zu verschieben. Da gibt es auch bestimmte Initiativen von Bankenverbänden, von Industrieverbänden, BDI, sonst noch was, in jedem Mitgliedsland, im Mitgliedstaat, die gerade aktiv auf die EU-Kommission zugehen. Und wir wissen auch, dass da schon seit einiger Zeit diskutiert wird. Wurde schon mal kolportiert, dass die Verschiebung durch ist. Ist es wohl immer noch nicht. Viele rechnen damit, aber mit absoluter Sicherheit kann man zum heutigen Zeitpunkt nicht davon ausgehen. Deswegen sollte man sich tatsächlich so darauf vorbereiten, dass man zum 1. Juli 2020 dann tatsächlich startklar ist.
Aufgrund dieser Unsicherheiten, sage ich mal, die jetzt auch vorhin oder im Laufe des Gesprächs jetzt auch rauskam, wie ist denn da jetzt noch Ihre Einschätzung? Glauben Sie, dass es in Deutschland dann eher so kommt, dass es eine Flut an Gestaltungen gibt, die dann gemeldet werden und die auf die Behörden zukommt? Oder wie denken Sie, werden die Intermediäre damit umgehen?
Ja, wir bekommen da unterschiedliche Meldungen. Manche Mandanten sind da entspannt, manche sagen, ich melde alles, weil melden macht frei. Und jetzt, was man gerade so mitkriegt, ist so ein Ausgleich, das pendelt sich in einem vernünftigen Maß ein, also nicht so wie in manchen anderen Mitgliedstaaten, was auch angeheizt wurde von manchen Beratern, weil es natürlich Geschäft bringt und sagt, ihr müsst alles melden. Glauben wir, dass es viele Meldungen geben wird, dass es aber auch einige Zeit braucht, um die Meldungen überhaupt dann zu kategorisieren, auszuwerten auf Seiten der Finanzverwaltung, wie damit umgegangen wird. Das heißt, bis wir da die erste Reaktion bekommen, da geht einige Zeit ins Land, was damit passiert und ob es Anpassungen gibt, ob wir vielleicht auch erst in der Betriebsprüfung nachher landen, wo der Betriebsprüfer herkommt und sich die Sachen mal zeigen lässt, ein paar Jahre später. Also wir glauben, es kommt viel auf die Finanzämter zu, das Bundeszentralamt für Steuern, aber vielleicht nicht die Massenflut, wie man es sich in anderen Ländern dann doch verspricht, beziehungsweise in Polen auch schon gesehen hat.
Ja, von daher ist auch zu hoffen eigentlich, dass die Verwaltung das noch auf ein vernünftiges Maß auch durch dieses genannte Schreiben schon versucht zurückzuschneiden, damit das überhaupt noch handhabbar wird und nicht eigentlich konterkariert wird, weil wenn ich jetzt irgendwie dann überspült werde als Verwaltung mit den Meldungen, dann habe ich eigentlich dasselbe Dilemma wieder wie vorher. Ich brauche eigentlich Jahre, um das erst durchzusehen. Und dann habe ich auch nicht den Sinn und Zweck erreicht, dass ich eigentlich unmittelbar die Dinge identifiziere, die mich interessieren. Das ist, glaube ich, jetzt noch dann sozusagen die Kunst, das dann oder auf Seiten der Verwaltung vielleicht die Verpflichtung oder auch Eigeninteresse, das zurückzuschneiden.
Tja. Marco, hast du noch Fragen?
Okay, nee, ich wäre soweit durch. Franzi, wie sieht's aus?
Ich gucke gerade, aber ich glaube, das war es bei mir dann auch erstmal zu diesem Thema.
Okay, ja gut, dann hatten wir am Ende ja noch die Praxis. Passt ja eigentlich soweit. Ja, okay, dann sind wir eigentlich durch für heute. Wären damit am Ende der Sendung. Ja, bedanken uns erstmal bei unseren Gästen. Vielen Dank fürs schöne Gespräch, war sehr spannend. Also kann man sagen, alles ein bisschen schwammig, aber sehr teuer.
Ja, aber muss ich auch sagen, also als ich so in die Recherche gegangen bin und mich vorbereitet habe, dachte ich mir, ich bin gespannt, aber doch, eigentlich ein spannendes Thema, muss ich sagen. Bin überrascht.
Ja, wenn man sich näher damit beschäftigt, ist es tatsächlich etwas erschreckend und es ist ein gewisses Monstrum, was einem da gegenübersteht.
Ja, das stimmt.
Und das geht sowohl der Verwaltung, glaube ich, so, als auch den Unternehmen und Steuerpflichtigen.
Ja, deswegen an Sie beide. Also vielen Dank fürs Gespräch. Euch draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer gilt, wir freuen uns über Sternchen im Podcast-Player oder wo immer ihr uns auch zuhört und natürlich auch auf Kommentare aller Art. Ja, die heutige Folge wurde präsentiert von der neuen nwb.de, der ersten Anlaufstelle für Steuerprofis, die auf der Suche nach Nachrichten, Fakten und Trends sind. Klickt doch mal wieder rein unter www.nwb.de. Ja, und damit macht's gut, bis zur nächsten Folge und ciao.
Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.